ARD. Kim und Klaus. Ein Podcast mit Kim und Klaus. Mit Kim und Klaus.
Und mit einem ausgesprochen erholten, gut aussehenden, faltenfreien, braungebrannten Rentner. Klaus Bovereit.
Ja, so ist es im neuen Lebensjahr. Das war kurzer Mallorca-Trip, war da zum Golfspielen und war ein bisschen problematisch, weil wir haben ja noch Geburtstag gefeiert am letzten Mittwoch. Und ja, da war es doch ein bisschen länger, wurde auch ein bisschen feuchtfröhlich und dann musste ich ganz früh raus, weil war ja noch die Zeit, als da so diese Hackerangriffe da waren. Mhm. Beim Flughafen haben nicht alle Mischugge gemacht, du musst stundenlang da vorher, aber mein Flieger ging schon um 7 Uhr. Und also dementsprechend musste ich rechtzeitig da sein und hatte eine kurze Schlafenszeit gehabt.
Ich glaube, es ging so bis, was waren wir, wie lange waren wir? Halb zwei?
Nein.
Halb fünf.
Halb eins oder sowas. Halb eins.
Aber du bist um viertel vor fünf aufgestanden, wie ich erfahren habe. Ja, also wir haben noch gar nicht unsere Hörer und Hörerinnen begrüßt. Hallo, ihr Lieben alle. Da sind wir wieder. Also wir haben ja nicht bei dir zu Hause gefeiert, wir waren ja im Restaurant, es war ausgesprochen lecker. Du hattest so eine, wie du es nanntest, kleine Runde, für mich wäre das schon eine große Runde gewesen zum Essen gehen. 16 Leute waren wir, ich fand es herrlich, wirklich.
Ja, nee, war gute Stimmung.
Klaus Hoffmann war auch da.
Ja, hat Spaß gemacht, mit dem hatten wir ja noch telefoniert vorher. Ja. Das war sehr schön. Nee, hat hoffentlich allen gefallen, mir auch. Und das war ja der Sinn der Sache so. Und ja, dann ging es nach Mallorca und es war natürlich auch schön, mit guten Freunden Golf zu spielen. Wetter war bis auf einen Tag, wo es sehr windig war, aber ansonsten sehr schön, angenehm, nicht zu heiß, aber warm und Sonne.
Ah, ja, das sind Themen, Leute, das sind Rentner, rede mit einem Rentner über den Alltag. Ich könnte dich sofort in Nichtentspannung bringen, wenn du bei mir mein Nachbar wärst. So geht es nämlich meinen Nachbarn momentan allen. Die sind ein bisschen, also die haben mich, glaube ich, gerne, aber sind alle ausgesprochen angespannt.
Warum denn das? Hat der Hund, es macht der Hund Ärger?
Nein, mein Hund schließt sich meinen Nachbarn an und hat schon überlegt, ob sie auszieht. Es ist so, ich übe gerade. Ich übe singen. Also ich übe laut und leise. Ja, aber es gibt so Techniken, die ich nicht drauf habe. Mhm. Und ich habe ja jetzt gerade in Dresden 2 Wochen Theater gespielt und hatte mir eine Künstlerwohnung mit meiner Freundin geteilt, die da auch gespielt hat und Vocal Coach ist. Und ich habe jetzt am 16. Oktober habe ich einen Auftritt bei einer Gala mit einem Song, wo der Generationenchor der Deutschen Oper mit mir singen wird. Mhm. Das ist vielleicht irre. Da waren wir jetzt am Montag, hatten wir die erste Probe, Klaus. Das ist so toll. Also wirklich
ja
altersmäßig von bis.
Richtig in der Oper, ja.
Und Leute, die einfach gerne singen und sich gerne einmal die Woche treffen. So eine schöne Einrichtung. Mhm. Und und dann machen die das in ihrer Freizeit. Und die singen halt mit mir da. Und da sind ist ein Ton, der muss dreimal richtig schön laut und lang raus. Und das weiß ich nicht, wie ich den hinkriege. Und den übe ich. Genau diesen Ton kannst du
dir immer
vorstellen.
Wieder, immer wieder. Diesen einen Ton. Das muss ja sehr melodisch denn sein.
Nicht nur diesen Ton, sondern den Weg dahin zu dem Ton. Aha. Und dann macht man ja nicht nur so eine Sachen. Man macht auch. Ich kann noch ganz andere Geräusche machen,
Hund,
die jetzt, aber wir wollen ja, dass ihr alle dranbleibt. Also wo auch immer ihr das jetzt uns
aber
hier
ist doch
hört.
Harte Arbeit, also für einen so kurzen Auftritt, ja?
Nein, du lernst ja fürs Leben.
Ach, du lernst fürs Leben.
Und das Problem ist aber, dass ich gar nicht mehr weiß, wo ich diese lauten Sachen alle machen soll. Also habe ich mich irgendwann in den Schrank verkrochen.
Na, im Ernst?
Ich stehe, also soweit es geht, sehr ungemütlich, aber ich stehe im Schrank und habe so einen Schminkspiegel dabei, weil man muss sich auch ein bisschen dabei angucken, also dass der Kiefer, der Unterkiefer
locker. Wie groß ist denn der Schrank?
Naja, nicht wirklich groß. Ich sag's ja, ich stehe
war eine
nicht
Kommode, mit. Nicht, dass du in der Kommode singst.
Passe in keine Kommode.
Na, wenn so groß genug ist.
Du, dann stehe ich da und blubber mit meinem Schlauch. Es gibt so hier, Luxvox heißt das. Das ist so ein, ich habe es jetzt hier mal mitgebracht. Das ist eine, sieht aus wie so eine kleine Glasvase. Da ist ein bisschen Wasser drin.
Nennen, ja.
Und da ist ein Schlauch drin und da muss man so blubbern. Warte mal. Ja, du lachst, aber das macht den Rachen, weitet den Rachen, lockert. Alles. Und das ist ja noch das Charmante.
Sag mal, du nimmst doch alles auf. Also diese Schrankszene, die solltest du doch mal dem Hallervorden irgendwie dass der einen Slapstick draus macht, das wäre doch sehr schön.
Oh, das ist wirklich eine Zumutung gerade für alle um mich rum, aber ich sag's ja auch, um was.
Merkst du denn den Fortschritt?
Ja. Ich merke, dass meine
Stimme... Du blubberst jetzt besser.
Dass die tatsächlich, also es ist ja ein Muskel, dass die muskulös
werden. Ja, ja.
Dass das wirklich, also so eine... Jetzt ist es aber so eine Kopfsache. Jetzt ist es... es gibt so Hermann und Gisela in mir. Ja, Hermann sagt immer, hast du nie geschafft, wirst du weiterhin nicht schaffen. Und Gisela sagt, sei nicht so frech, Hermann. Ich hab's drauf.
Sie schafft schon, ja.
Genau. Und die beiden...
Wir schaffen das,
sitzen in mir. Weiß, dass ich... Es gibt einige Auftritte, die ich auch wirklich vergeigt habe, also ja. wo der Hermann ganz laut in mir, er hat über mich gelacht, so muss man schon sagen. Und das Gefühl ist sehr, sehr unangenehm. Aber ich würde dir gerne, mach mal so einen kleinen Cliffhanger, darüber so ein paar Geschichten erzählen, wie ich auf der Bühne meine, verkackt zu haben. Wenn man das
können wir uns doch gar nicht vorstellen.
Doch, ist aber so. Und davor möchte ich aber sehr, sehr gerne unseren Promi vielleicht mit dazu holen, weil ja. Ich weiß gar nicht, ob die sowas auch kennt, so eine Gefühle.
Der Promi-Anruf.
Du kennst sie.
Und singen kann sie ja
und
sowieso.
Und sie kann so gut singen.
Jugendliebe bringt den Tag, wo man beginnt.
Und ich weiß, ich hatte sie mal in einer Sendung, wo sie mich in der Probe beobachtet hat und noch gesagt hat, nee, Kim, das mach mal mehr so. Und sie ist gerade, glaube ich, auf der Autobahn, weil sie nach Berlin aus Weimar kommt sie, wahrscheinlich direkt angefahren, nach Berlin, weil heute Abend Friedrichstadtpalast Premiere hat. Und dann wollen wir mal fragen, bist du da, liebe Ute Freudenberg?
Hallo, ich grüße euch beide ganz herzlich von der Autobahn.
Ah.
Aber mit Freisprechanlage nehme ich mal an.
Aber mit Freisprechanlage. Ich würde niemals ohne fahren. Da bin ich ein zu guter Teilnehmer im Straßenverkehr.
Herrlich.
Das ist richtig so, ne? Geht's dir gut?
Mir geht es wunderbar. Ich habe alles geschafft, obwohl es ein bisschen hektisch war heute Morgen. Aber ich fahre gerne Auto und wenn ich mit euch telefoniere, werde ich immer ganz rechts fahren. Also mir geht's wunderbar.
Wunderbar.
Schön langsam fahren, schön aufpassen. Du, Ute, wir haben uns ja gerade auch erst bei Riverboat gesehen und das war, also ich meine, wir sehen uns ja öfter, aber das war wirklich so eine Begegnung, ach, da haben wir auch von einem Wunder schon fast gesprochen, weil du erinnerst dich besonders, 22, glaube ich, war es, ne, dass du bei Riverboat über deine Krankheit gesprochen hast, über die
Parkinson. Februar 22, das vergesse ich nie.
Über deine Parkinson-Erkrankung, genau. Und jetzt warst du da, weil du was erzählen konntest.
Ja, weil es mir wirklich gut geht und weil ich so viele tolle Dinge machen kann, die ich mir 2023 niemals hätte vorstellen können, dass ich sie jemals wieder machen könnte. Ich bin in Trübstorf, was ich ja auch bei Riverboat gesagt habe, im Tischtennisverein. Ich laufe viel, ich springe jeden Morgen, wenn ich zu Hause bin, Trampolin und singe dazu. Ich bin sehr viel eingeladen von Kollegen und Kolleginnen. Also ich mache so wunderbare Dinge. Gestern habe ich wieder mit Mary Rose telefoniert und ich schmeiße zu Hause meinen ganzen Haushalt selber und den Garten. Also ich bin ein fleißiges Mädchen.
Und beim Geburtstag von Dagmar Friederik warst du ja auch und wir waren Tischnachbarn. Und
genau.
Ich muss sagen, du bist so gut drauf, das macht richtig Spaß.
Ja, ich bin auch unfassbar dankbar, das weiß Kim, dass ich sehr demütig und dankbar bin. Und ich werde ganz, ganz viele Dinge weiterhin tun, um diesen Stand meiner Gesundheit zu erhalten, weil ich habe praktisch mein Leben wieder. Mhm. Und das kann man in Worte gar nicht beschreiben, aber dieser Satz sagt ja viel aus.
Vielleicht erklären wir das auch noch mal ganz kurz. Das war schon ziemlich beeinträchtigend, ne? Die Symptome, die du da hattest. Du konntest nicht mehr schreiben, du konntest eigentlich nicht mehr richtig gut gehen, du warst sehr unsicher im Gang und auch in der Mimik. Und das ist jetzt alles wieder da?
Das ist jetzt alles wieder da, weil mir ging es wirklich überhaupt, was du gesagt hast, mein Körper hat nicht mehr gemacht, was ich wollte. Wenn ich laufen wollte, ist er stehen geblieben. Wenn ich stoppen wollte, ist er weitergelaufen. Mhm. Ich hätte auch wenige Monate später aufhören müssen mit Autofahren, weil das konnte ich nicht mehr verantworten. Und ich bin in engen Räumen, habe ich immer das Gefühl gehabt, ich kippe um. Ich brauchte die vierfache Zeit, um mich anzuziehen. Also, und das ist alles weg. Ich habe wirklich mein Leben wieder.
Da hast du recht. Und Klaus, die Stimme sitzt nach wie vor.
Ja, das ist...
Ute, nein, haut da einen raus.
Ja, und das ist so wunderbar. Und wir haben gerade darüber gesprochen, dass Kim sich in einen Schrank gestellt hat, um Töne zu üben. Das ist fein, dass es dir so gut jetzt geht. Das ist, ja, macht uns auch gut.
Gab es schon mal so einen auch kuriosen Ort, wo du Stimmenübungen gemacht hast? Also ich gehe zurzeit wirklich in den Schrank rein. Auf dem Trampolin, ja. Das ist auch schon
eine Möglichkeit.
Können wir auch gelten lassen.
Nein, du weißt ja, Treppenhäuser und Bäder und sowas, wo ein angenehmer Naturhall ist, da lässt sich, aber ich kann mich auch so einsingen, weil ich ja die Technik im Studium gelernt habe und viele Dinge mache, zum Beispiel die ganzen Künstler, die mit diesem Schlauch arbeiten in der Wasserflasche, ja, das mache ich alles ohne Schlauch und ohne Wasserflasche, weil das mein Professor mir damals gelernt hat, weil er es mich gelehrt hat, ja, und ich eine gute Schülerin war und das nie vergessen habe. Und ich habe mich für jeden Auftritt meiner 51-jährigen Karriere eingesungen.
Schon.
Weil das ist, ja, das ist eine Hommage an meine zwei kleinen Stimmbänderchen, ja, die eine Leistung vollbracht haben, dass ich nur alle Hüte ziehen muss.
Und hattest du auch mal einen richtig peinlichen Moment auf der Bühne? Ein Moment, der dir selber peinlich war, weil du dachtest, oh, das habe ich gerade nicht hingekriegt.
Peinlich in dem Sinne nicht. Aber ich habe mal einen Auftritt komplett verlacht im Anfang von Gruppe Elefant. Da gab es so eine Ausschreibung und da konnte jemand gewinnen, dass sie bei uns Backstage waren. Und warum auch immer haben wir dieser Person Mäuse geschenkt. Und die haben damals diesen A Cappella von Wednesday gesungen. Da, 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 da. Und dann setzte der fünfstimmige Gesang ein. Und ich gucke nach rechts zu meinem Frank Rese und da hat er eine Maus auf der Schulter. Und die Maus lief dann von einer Schulter auf die andere Schulter. Wir mussten abbrechen. Und die Leute haben hinten überhaupt nicht gewusst, warum. Also dafür habe ich mich dann entschuldigt. Das war unnötig, aber sehr lustig.
Was für eine Karriere, wenn du das als deinen schrägsten, ja, sagen wir mal, Moment, wo du dich entschuldigt hast, benennen kannst. Mensch, Ute.
Gute Fahrt, Ute. Und ich freue mich, dass wir uns heute Abend wiedersehen.
Ja, Friedrichstadtpalast.
Ja, ich hoffe, dass wir uns bei den vielen Menschen begegnen.
Ja, da treffen wir uns. Auf jeden Fall.
Wunderbar. Es war mir eine Freude, mit euch zu reden.
Uns auch. Schön weiter vorsichtig fahren und bis später. Danke
Ciao.
Dir.
Ja, bis später. Tschüss.
Ute Freudenberg. Wer kennt sie nicht? Wer kennt ihren Superhit Jugendliebe nicht? Wer hat nicht auch eine Geschichte dazu? Wobei schon wahrscheinlich mehr im Osten, aber im Westen, glaube ich, ist das Lied schon auch.
Dann denke ich auch. Also nein, das ist so eine einzigartige Karriere und dass sie dann so beendet hat und mit, ja, nicht zu wissen, wie wird die Zukunft sein. Und Parkinson ist ja eine ganz schwierige Krankheit, die normalerweise dann auch ja in Schüben noch kommt wieder und mal besser, mal ein bisschen, aber dann wieder auch schlechter wird. Also, dass es ihr so gut dabei geht, das ist wahnsinnig und da freuen wir uns natürlich für sie. Und heute Abend wird sie denn dabei sein im Friedrichstadtpalast. Ich freue mich auch schon richtig drauf. Premiere, Blended by Delight heißt die neue Show. Und das ist ja immer so ein Risiko, ja, so ein normales Theater oder die Oper, die hat ja mehrere Stücke im Repertoire. Der Friedrichstadtpalast muss eine Show bringen und die muss sitzen. Und zwar für 1,5 Jahre, 2 Jahre muss die laufen, damit überhaupt die Kosten einigermaßen so dort eingespielt werden. Man muss sich vorstellen, die jetzige Produktion soll 15 Millionen Euro gekostet haben.
15 Millionen?
15 Millionen.
Ja gut, ich meine, da hast du natürlich aufwendigste Kostüme zum einen, ja, aufwendige Lightshow. Die ganze Technik, die genau, da immer bringt, das ist ja wirklich schon sehr faszinierend.
Die konnten Jeremy Scott gewinnen. Der hat, glaube ich, die Shows für Lady Gaga und für Madonna kreiert. Ja, nee, als Kostümbildner.
Ach so.
Und Wahnsinn. Und dann kommen da wieder die ganzen Tausenden von Swarovski-Steinen da auf die Kostüme und weiß ich was alles. Ich hoffe, dass wieder die Girl-Reihe dabei ist.
Immer. Immer.
Legendär, ja. So die, wenn die nicht dabei ist, dann ja, ist da irgendwas falsch.
Alle warten drauf. Es gibt auch den größten, also mit den größten Applaus dann immer dafür. Das muss so anstrengend sein, die Beine da mal hochzuschmeißen.
Und vor allen Dingen so synchron.
Ja, ja, also genau.
Das
genau,
ist schon wahnsinnig.
Und genau auf dieser Bühne habe ich den Moment erlebt, der mir wirklich wahrscheinlich bis an mein Lebensende so ein Beispiel für ein Gefühl, wenn man so ausgeliefert ist, sein wird. Und zwar habe ich habe immer ein Jahr lang da gespielt und die haben sich immer Leute geholt, auch im Fernsehen oder so, die haben dann immer so ein Jahr lang da die sprechende Rolle sozusagen, so war das damals noch. Und ich habe damals eine Putzfrau gespielt, die am Ende der Star wird, also die sich eigentlich damals als Star beworben hat, aber es hat ihr keiner zugetraut. So. Und ich war die Einzige, die gesprochen hat, alles andere waren Tänzer und Artisten. Und wann immer ich rauskam, schrie einer von den 2000 Menschen, aufhören.
Im Ernst?
Und ich ging wieder runter von der Bühne, kam wieder auf die Bühne, dann schrie der wieder aufhören, dann kamen die Tänzer, bravo, bravo, die Artisten, juhu, juhu. Ich kam auf die, aufhören.
Und immer nur einer, ja?
Immer nur einer.
Und wie hat das Publikum reagiert?
Wurde zunehmend nervös, aber ich vor allem auch.
Ja, klar.
Und ich habe so eine berlinernde Raumpflegerin gespielt, die sich dann irgendwann ich habe mich da einfach an den Bühnenrand gestellt und habe gesagt, so, jetzt müssen wir mal miteinander reden, Globig. Und habe einfach in dieses schwarze
Man
Loch
sieht
reingeguckt.
Ja keinen Zuschauer.
Und habe gesagt, was ist denn hier los? Also ich habe jetzt eine schlechte Nachricht für Sie. Ich komme noch öfter. Wir müssen jetzt uns hier irgendwie arrangieren. Hier haben nämlich 1999 Menschen Geld bezahlt und ich habe das Gefühl, die wollen bleiben. Also es steht ihnen frei. Sie können gerne gehen, kriegen bestimmt auch ihr Geld wieder. Ansonsten wäre doch schön, wenn wir uns hier irgendwie arrangieren und sie einfach still so. Und dann gab es einen Applaus. Und dann bin ich von der Bühne und hatte blaue Lippen, weil ich so aufgeregt war, da so reinzusprechen. Und dann hat man den in der Pause auch gefunden und dann hat er gesagt, ja, das sei in Bayreuth auch so, gerade an der Silvester, es war eine Silvestervorstellung, gerade an Silvester wäre das üblich. Also für mich war das ganz furchtbar. Danach war Stille, aber und dann war wirklich auch Winterpause und dann die erste Vorstellung, die wir gespielt haben, hat ein Mann in der ersten Reihe einen Herzinfarkt. Ich sagte, ich habe es wirklich da in dieser Spielzeit
Dicke gehabt. Ich finde ja auch immer bewundernswert, weil oft werden ja solche Shows auch immer mit der sogenannten Showtreppe ausgestattet. Und die ist ja kompliziert. Und gerade für euch Frauen da mit diesen High Heels da runter zu gehen, das ist ja halsbrecherisch.
Ja,
also, dass da so wenig passiert, eigentlich gibt es ja so ein paar Szenen, wo mal was passiert, aber das ist furchtbar.
Toll, toll, toll. Ist mir auch noch nichts passiert. Aber der Trick ist ja, dass du nicht nach unten guckst. Ne?
Du fixierst
so einen Punkt, fokussierst dich da auf einen Punkt und dann gehst du einfach todesmutig
die Treppe da runter. Ja. Ich habe es aber auch schon erlebt, dass denn einige Frauen mit hohen Absätzen den Seitenweg gegangen sind und die Showtreppe haben dann Treppe sein lassen. Das ist der nächste Trick. Aber das ist schon alles kompliziert und alle Leute gucken ja auf dich. Deshalb ist das ja so besonders und freuen sich ja alle über Missgeschicke, wenn sie nicht ganz schlimm wären. Dann freuen sich ja die meisten Leute auch. Und notfalls muss man das dann auch ertragen.
Ist dir denn mal was passiert? Also so außerhalb des Protokolls gestolpert, verschluckt?
Weiß ich nicht.
Faden verloren, Text verloren.
Ne, das weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Ich weiß noch, mein erster öffentlicher Auftritt als regierender Bürgermeister, das war am 17. Juni, Kranzniederlegung. Ja. Und da wusste ich, alle werden gucken, wie macht er das mit dem Kranz, stolpert da, wie richtet er die Schleife da. Das war ein ganz komisches Gefühl, ging aber glatt. Aber da war man sehr aufgeregt. Und ich glaube, so der schlimmste Moment bei solchen Sachen war einmal bei einer Trauerfeier. Ich glaube, es war Hildegard Knef. Alles war natürlich ruhig. Ja. Ich ging zum Pult und wollte meine Trauerrede halten. Und in dem Moment, wo ich anfange, kommt da ein Mann rein oder war schon drin und artikuliert sich lautstark. Man hat aber jetzt gar nicht verstanden, wogegen, was gegen Jesus, für Jesus. So, ich wusste aber auch nicht, ob er das meinetwegen macht. So, und du stehst dann wie erstarrt. Und mir war das so peinlich für die Angehörigen vor allen Dingen. Ja, und ich dachte, was machst du denn jetzt? Hab dann also innegehalten und dann kam die Sicherheit und hat den entfernt. Aber es hat auch für mich einen endlosen Moment gedauert. Und dann habe ich meine Rede gehalten, aber das war für mich so ein, ich wusste nachher, das war so ein bekannter Störer, aber ich kannte ihn zu dem Zeitpunkt noch nicht. Der war auch geistig verwirrt und hat eine lange Geschichte dann auch gehabt, aber in dem Moment selber schon sowieso bei so einer Trauerfeier bist du eh schon angefasst und dann kommt sowas, was diesen traurigen Moment eigentlich...
Hast du es kommentiert oder hast du es irgendwie aufgegriffen?
Nein, ich habe einfach dann meine Rede gehalten, aber... Das fand ich schon sehr peinlich.
Ja, Sehr unangenehm, ne?
Ja.
Also ich habe halt auch so manchmal so Schammomente, was man mir immer so gar nicht glauben möchte, aber das habe ich sehr ausgeprägt sogar, dass ich mag niemandem zu nahe treten, ich nehme mir vieles zu Herzen, wenn ich das Gefühl habe, oh, das war jetzt im Talk, das war jetzt die falsche Richtung oder ja, also ich hatte auch mal Udo Jürgens, da hatten wir das Orchester von Udo Jürgens bei uns in der Sendung, den Bandleader und Pepe Lienhardt und dann haben wir so ein Medley gemacht und dann war die Sendung. Und dann habe ich mich im Text verhauen. Und es hat am Ende, habe ich dann gesagt, nein, nicht applaudieren, das war doch falsch von mir. Und das war eine ganz lehrreiche Erfahrung, weil alle gesagt haben, das hat überhaupt keiner gemerkt. Mhm. Und wenn du nicht dauernd darauf rumgeritten wärst, weil ich bin ja dann in die Runde zurück und habe gesagt, nein, das würde ich nochmal machen wollen. Dann wäre es gar nicht so dramatisch gewesen.
Ja, aber das macht ja so eine Situation auch menschlich.
Irgendwie schon,
ja. Ja, jeder hat solche Momente in seinem Leben schon gehabt. Und deshalb sind es nur die Bösartigen, die dann daraus auch dir versuchen, einen Strick zu drehen. Aber klar, man will ja professionell sein, man hat einen Ehrgeiz.
Ja, genau.
Und der sollte dann erfüllt werden, wenn es aber nicht klappt. Ja, man muss mit solchen Situationen auch umgehen können. Das ist eigentlich auch die Professionalität dann, die man braucht.
Du hast gerade den öffentlichen diesen Druck, auch wenn man so öffentlichen Auftritt hat oder gerade Kranzniederlegung, gerade so im neuen Amt angesprochen. Das hatte ja eigentlich, also nicht, dass er das wirklich in seinem Amt hatte, aber als Partner jetzt von einer, die im hohen Amt, nämlich unsere Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, mit Jörg Pilawa. Da war ich doch sehr erstaunt, dass Jörg da auf einmal wirklich auf den offiziellen Fotos neben unserem Bundeskanzler Friedrich Merz, was war das? Das war das Einheitsfest, glaube ich.
Das Einheitsfest in Saarbrücken am 3. Oktober. Ja, das ist ja mal das alte Lied. Das wurde ja bekannt, die Beziehung. Die ging ja auch schon durch alle Medien. Klar, Bundestagspräsidentin und dann eine Showgröße, dass das ja für alle Headlines der Klatschzeitung ein gefundenes Fressen ist, war ja klar. Und dann kommt immer der Moment des ersten Auftritts. Das war damals mit Westerwelle ja auch so, als er mit seinem Partner da auftrat. Ja, das war dann beim Geburtstag von der Kanzlerin. Und diesmal hat sie den 3. Oktober gewählt. Und sie ist ja eine der höchsten Repräsentantinnen, also der Bundespräsident. Dann kommt eigentlich die Bundestagspräsidentin oder aus Sicht der Ministerpräsident eigentlich der Bundesratspräsident. Aber da gibt es so Streit. Und dann kommt der Kanzler. Also der Kanzler kommt jedenfalls erstmal hinter der Bundestagspräsidentin. Und deshalb hatte sie ihre Begleitung dabei. Und deshalb saß sie in der ersten Reihe ganz prominent.
Deshalb saß auch Jörg Pilawa direkt neben Merz. Ja. Und er hat es ja sehr souverän. Er ist ja ein souveräner Typ. Ich mag den auch gerne. Ich habe ja auch mit ihm Riverboat moderiert. Der war ja auch mal, ich glaube, ein oder zwei Jahre, das weiß ich gar nicht mehr, war der auch bei uns in Leipzig. Und habe ihn da wirklich auch als einen sehr bodenständigen, souveränen Kollegen auch erlebt.
Ja,
mit seiner Familie und seinen Kindern und so. Und warum soll er sich nicht in unsere Bundestags... Also ich meine,
das ist... Ja, das ist dann ein schönes Paar. Ist ein schönes Paar, sei ihm gegönnt, dass sie glücklich miteinander sind. Und ja, und der ist ja souverän, der kennt die Öffentlichkeit, der weiß, wie man sich da verhalten muss. Ist für ihn ja jetzt kein Neuland, vielleicht nur in der Weise, dass er nicht der Wichtige ist und seine Partnerin die Begleitung, sondern dass er jetzt die Begleitung ist von einer sehr wichtigen, hochgestellten Persönlichkeit und dann auch noch einer Frau. Ja.
Ja, wieso nicht nach Frau? Das muss ich sagen, das meinte ich mit souverän. Da, glaube ich, hat Jörg Pilawa überhaupt gar kein Thema mit. Aber Julia Klöckner, ich meine, die ist ja auch sehr, sehr, sehr umstritten auch immer wieder, ne? Und hart in der Kritik. Wie hast denn du das für dich empfunden, dass sie zum Beispiel die Regenbogenfahne, dass das einfach...
Das fand ich falsch.
Ja.
Ich muss sagen, ich habe zu ihr ein sehr gutes Verhältnis. Wir hatten mal, als ich noch stellvertretender Bundesparteivorsitzender der SPD war, hatten wir mal Koalitionsverhandlungen und da mussten wir eine Nacht lang da eigentlich praktisch nur als Staffage rumsitzen und da haben wir uns sehr kennengelernt mit Dorothea Bär da noch dazu. Wir drei haben dann versucht, uns den Abend dann doch noch einigermaßen gemütlich zu machen und dadurch haben wir uns sehr gut kennengelernt und haben immer einen guten Kontakt. Aber das, ja, sie ist leider, manchmal müsste sie ein bisschen mal vorher noch mal nachdenken, wenn sie bestimmte Sachen raushaut. Ansonsten...
Kannst du es noch mal einordnen mit der Regenbogenflagge?
Ja, das war jetzt Tradition, dass zum CSD, die auch auf dem Reichstag die Regenbogenflagge gehisst wurde und dann hat sie da das nicht mehr weitergeführt. Der Merz hat dann auch noch einen blöden Kommentar dazu abgegeben.
Was war das nochmal?
Da war irgendwas, hat er in der Talkshow gesagt, nach dem Motto, könnte ja jeder kommen oder weiß ich was da. Also ich weiß jetzt auch nicht mehr, will es auch gar nicht wieder weiter verbreiten. Und sie hat aber auch so manche andere Sachen auch schon gemacht. Da muss sie aufpassen, finde ich. Aber ansonsten ist ja eine Erscheinung, ne?
Dann hast du mir heute erzählt, dass der Euro-Jackpot endlich geknackt worden sei. Ich wusste, oder was heißt, nee, der Gewinner endlich gefunden worden sei.
Na, der zwei Wochen hat er sich Zeit gelassen. Ist auch aus Charlottenburg-Wimmersdorf.
Ach, guck mal. Ach, nee.
120 Millionen Euro.
Du.
Kim. Und der Mann soll sein zwischen 30 und 60, habe ich gelesen.
Was ist denn das für eine Spanne? Was heißt denn zwischen 30
und 60? Naja, das weiß ich nicht. Die wollen den ja nicht, der soll ja anonym bleiben, damit der nicht also dann irgendwie da verfolgt wird oder Bettelbriefe oder weiß ich was alles kriegt. Aber er, wenn der unseren Podcast hört.
Soll er sich doch einfach bei mir melden.
Nicht, oder? Dann kann man doch mal sagen, dass du ihm helfen würdest.
Ja, ich gute hab da Ideen. Absolut. Ideen,
also natürlich ja. Wohltätigkeits
an erster Stelle.
Nicht? Und ja. Alles sowas, ne? Und stell dir mal vor, der ist ja ein interessanter Mann, aber vielleicht ist er sowieso interessant. Und
du, aber was
vielleicht
machst?
Kennst du den auch.
Ja, ich würde ihn gerne kennenlernen. Also vielleicht, ich meine, der wäre doch auch was für tatsächlich für uns. Na, jetzt aber mal ohne. Was machst denn du, wenn du die in Nachricht bekommst, sie haben jetzt, sagen wir mal, 100 Millionen? Ich meine, ich kann mir schon 1 Million kaum vorstellen, wenn die da so auf dem Tisch liegt. 100 Millionen, das musst du ja auch erstmal bewerkstelligen. Damit musst du ja auch umgehen können.
Ja, naja, 100 Millionen oder 120 Millionen ist ja nur so viel, dass man da schon wirklich ganz daneben liegen müsste, wenn man davon nicht mehr für den Rest des Lebens gut leben könnte. Aber ganz schwierig sind immer diese Lottogewinner, die so zwischen 1 und 2 Millionen gewinnen und dann völlig außer Rand und Band geraten und vielleicht noch falsche Berater bekommen. Das bieten aber die Lottogesellschaften, glaube ich, auch anders. Man den da so einen Finanzberater da auch bekommen kann, weil das ist natürlich das Wichtige, dass man damit umgehen kann, weil das ist ja eine Summe, also 120 Millionen.
Was würdest du denn als erstes kaufen?
Ich würde gar nichts kaufen als erstes, weil ich glaube, ich würde mir schon strategisch die Überlegung machen, für mich selber 120 Millionen, was soll ich damit? Brauche ich nicht. Also ich würde schon irgendwie versuchen, sinnvolle Dinge damit zu unterstützen. Wenn es jetzt 1 Million wäre, oder da fällt einem schon noch irgendwas für sich selber irgendwie ein, aber bei 120 Millionen, also würde natürlich dann erstmal meinen Verwandten da was geben und so weiter, aber da bleibt dann noch so viel übrig, dass man wirklich viele gute Dinge machen können. Ich bin ja ein Freund von Kunst und Kultur. Ich würde sicherlich eine Stiftung gründen, wo man dann Projekte unterstützen könnte oder so.
Oh, ich hab mich gerade weggeträumt. Ich habe gerade 120 Millionen oder, also 1 Million würde ich auch eher so für mich sehen, also auch natürlich ein bisschen was von
ein paar Schuhe kaufen, ne?
Drumherum unbedingt, Freunde, Familie, es ginge gar nicht ohne, weil es könnte ich gar nicht alleine genießen, also ich glaube, der Genuss ist ja umso größer, wenn man es teilt, also auf jeden Fall, und bei 120 Millionen, oh, da würde mir auch eine Menge einfallen, und das, da wäre ich so wie du, das würde ich auch im Großen irgendwo mit anderen teilen, also für, guck mal jetzt zum Beispiel dieser mit dem Generationenchor, das Stück, was ich da singe, da geht es um, an diesem Abend, das ist eine Charity-Gala, wo es um gegen Altersarmut und Einsamkeit im Alter geht. Ach, das ist auch ein Thema, was ich mit Peter Plath und Ulf Leo Sommer von Rosenstolz häufiger bespreche, dass wir uns da mal zusammensetzen wollen und tatsächlich auch vorhaben, da mal was zu gründen. Und da würde auf jeden Fall, da hätte ich dann auch endlich so einen Impuls.
Ja.
Das würde da gut reinfließen.
Ja. Aber Kim, die Gefahr.
Ja, du hast ja recht. Naja, ich würde jetzt gerne den 30- bis 60-Jährigen kennenlernen.
Deshalb kann ich schon gar nichts gewinnen. Aber ich spiele Lotto und dann, ja, dann gucken wir mal.
Na gut. Und dann gibt es noch eine Schlagzeile, die hat mich natürlich auch sofort aus den Schuhen gehoben. Nicht? Heidi Klum hat einen Döner in Charlottenburg.
Oh, welche Nachricht. Das hat.
Die Erde bebt, Leute. Heidi Klum.
Ist sonst nichts los auf dieser Welt?
Es gab mal einen Taxifahrer, als ich zu ihm ins Auto gestiegen bin, der gesagt hat, ich dachte, sie wären Heidi Klum. Ich möchte, dass du jetzt einfach nichts sagst. Danke. Und dann hatte ich aber noch eine Bekannte dabei, zu der sagte, ach, und bei Ihnen dachte ich, Sie seien Ulla Kock am Brink. Gut, okay, egal. Also
du liebst die Taxifahrer.
Ich liebe die Taxifahrer. Heidi Klum war tatsächlich bei uns in Charlottenburg, stell dir mal vor.
Ja, kannst du mal sehen. Aber mit dem Verwechseln, ich hatte es neulich auch gehabt, war irgendwie so ein bisschen altberlinerisch essen. Da sagt der Kellner, ach, Herr Diebken, ich habe Sie schon mal bedient. Da sage ich, ja, jetzt bin ich auch bedient. Dann war das dem so peinlich, dass er die ganze Zeit sich entschuldigt hat. Oder mal Brigitte Mira, da war ich zum Geburtstag auch, da war ich noch regierender Bürgermeister. Und dann so, ach, Herr Diebken, ist schön, dass Sie kommen und mir gratulieren. Das war so süß.
Aber Brigitte Mira hat dich veräppelt.
Nee, die hat mich verwechselt. Kann ja immer mal vorkommen.
Aber ich dachte, ihr kanntet euch so gut.
Ja, na, wir erkannten uns, aber in dem Moment hat sie einfach mal den Vorgänger begrüßt. Ist aber auch doch in Ordnung.
Ja.
Na?
Ja, ich glaube, der freut sich, wenn er mit dir verwechselt wird.
Ja, also kann alles passieren.
Die Frage der Woche.
Aber wir haben noch einen Umschlag. Wollen wir den mal nennen?
Gerne.
Mal gucken, was diesmal unser Redakteur
hier ausgedacht hat. Letzte Woche war es, glaube ich, was war dein schönstes Geburtstagsgeschenk?
Ja, ne? Das war ja passend. Frage der Woche. Ich lese das, weil du das ja nicht lesen kannst. Welches Kompliment, das du mal bekommen hast, hat dich am meisten berührt?
Oh, schöne Frage.
Willst du noch nachdenken? Ich sag mal was.
Hast du schon was?
Ich hab schon was. Kriege in letzter Zeit doch öfters mal positiv gesagt, Herr Wowereit, Sie sehen jetzt viel besser aus als in Ihren Amtszeiten. Das ist eigentlich ein Kompliment. Aber ich habe dem Mann mal nachgedacht, wie blöd müsste ich eigentlich zu Amtszeiten ausgesehen haben. Wenn das so oft gesagt wird.
Da weiß man auch immer, weil ich höre ja auch fast jeden Tag, ach, Sie sind ja viel schlanker.
Ja, das ist
zum
Fernsehen.
Einen. Gut, und Fernsehen, Sie sehen ja viel breiter, jünger aus.
Ja.
Und dann weiß ich immer gar nicht, finde ich das jetzt toller, aber ich bin so viel im Fernsehen. Was heißt denn das dann für die andere Zeit? Also wie schrecklich komme ich darüber?
Genau. Nee, aber Fernsehen macht breiter.
Ja.
Also das ist leider so.
Ja,
so. Das habe ich auch oft gehört. Aber gut, ich finde, wenn die sagen, man sieht in Natura besser aus als im Fernsehen. Das ist
vielleicht der bessere Schnitt.
Dann ist das eigentlich schön.
Also was ich in jüngster Zeit mal, als ich gerade in Dresden war, da kam ein Fan, die schon sehr lange Fan ist, und hat mir quasi, nachdem ich so ein bisschen bei so einer Geschichte unsicher war, und das hatte ich so mit meinen Fans geteilt, und dann sagte sie, aber du bist hier manchmal gar nicht darüber im Klaren, wie sehr aber auch du berührst und wie sehr wir das mögen, was du da tust, und wie sehr uns das auch einen Tag verschütten und so weiter. Also die Tatsache, dass ich wirklich jemanden offensichtlich berühren kann, das fand ich ein sehr, sehr schönes Kompliment.
Dann warst du doch wieder berührt.
Na, verstehst
was, ja,
du?
Nee,
das,
nein,
ich
nein,
finde, das hat ja auch nein, was mit Verantwortung
ist, ja, das
zu
ist so
tun.
Eine,
ja?
so
und das
so
mache ich mir gar nicht immer so klar, dass das wirklich auch so ist, dass was man da rausspricht, dass das ja auch jemanden erreicht.
Ja, ich würde sagen, besseres Schlusswort gibt es gar nicht.
Ja.
Wir wollen euch berühren und wir werden auch selber berührt. Und das ist doch eine schöne Sache. Also eine positive Sache weiterzugeben und sie auch zu empfangen. Also besser kann es doch gar nicht gehen. Auch in diesen schwierigen Zeiten, in denen wir gerade sind. Aber bei Kim und Klaus versuchen wir beides hinzukriegen.
Absolut. Ein herrlicher Spagat immer wieder. Und so gut wie gar nichts sich vorher überlegt. Einfach so reingehen und miteinander sich unterhalten. Ist, glaube ich, genau das Richtige, was man auch vielleicht jetzt hören möchte in diesen Zeiten.
Also, Kim und Klaus bei 88.8.
Und überall, wo ihr Podcast
seid. In der Audiothek, ARD-Audiothek beispielsweise.
Genau. Also, bis
dann. Tschüss.
Kim und Klaus. Ein Podcast mit den Hosts Kim Fischer und Klaus Wowereit. Nach einer Idee von Kim Fischer. Produziert von RBB 88.8. Und hier noch ein Podcast-Tipp.
ARD.
Achtung, Achtung. Hier ist die Sendestelle Berlin.
Mit Jana Falkenstein.
Und Florian Prokop.
Das ist Crime History.
Der Podcast für alle, die Geschichte und wahre Kriminalfälle lieben.
Wir nehmen euch mit ins Berlin und Brandenburg der 20er und frühen 30er Jahre zu Serienmördern, Nackttänzerinnen und Gentlemanverbrechern.
Es wird gehen um zerstückelte Leichen im Engelbecken, Zuhälter, die Frauen koksüchtig machen, Wettbetrüger, Hochstapler, Panzerknacker und um die Gründung der ersten Mordkommission der Welt.
Und da komme ich ins Spiel, denn Berlin war seinerzeit tatsächlich die Hauptstadt des Verbrechens.
Kriminalhistorikerin Regina Stürico hat sich durch tausende Seiten Ermittlungsakten gegraben.
Und weil eine Folge manchmal einfach nicht reicht, wird Regina mit uns auch Bonusfolgen machen für alle, die noch tiefer in diese verrückte, krasse Zeit einsteigen wollen. Crime History, jeden zweiten Sonntag, immer im Wechsel mit Im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg.
In der ARD Audiothek, auf dem RBB YouTube-Kanal und überall, wo ihr sonst noch Podcasts hört. Also am besten gleich abonnieren.